Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees live aus dem ORF-Landesstudio Kärnten im österreichischen Klagenfurt, wo aktuell die 48. Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden. Das Wettlesen um zahlreiche am Sonntag zu vergebene Preise, darunter den Bachmann- und den Deutschlandfunkpreis. Wir sprechen in den folgenden 20 Minuten über die 5 Lesungen des heutigen Freitags. Wir, das sind meine Kollegin Wiebke Poromka aus der Deutschlandfunk-Literaturredaktion. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und zugereist aus Baden-Baden, Carsten Otte, Literaturredakteur des Südwestrundfunks. Guten Tag.
Hallo.
Exzess und Wagnis, Flausch und Rausch hat Sophie Stein in ihrem Vorstellungsvideo versprochen. Die erste Autorin dieses Tages, 1995 in Berlin geboren, damit eine der jüngeren Teilnehmerinnen dieser 48. Tage der deutschsprachigen Literatur, wo auch in diesem Jahr wieder 14 AutorInnen vor den 7 Leuten in der Jury auftreten mit Die Schakalin ist ihr Text überschrieben und darin steht unter anderem:
Ich habe nichts gegen deine Firma, Cat, sagt er jetzt und löst den Blick von ihren abgenagten Fingerkuppen. Oder gegen die Korrekturen an sich, das ist einfach nichts für mich. Sie hat ihre Tasse geleert, räuspert sich, beschleunigt das Schaben mit Messer und Gabel und endet mit einem finalen Ablegen des Bestecks und von sich Schieben des Tellers. Ihr Atem beschleunigt sich. Es sei dasselbe Theater wie immer, wenn eine Neuerung bevorstehe, wenn ein Paradigmenwechsel die Lebensqualität aller Menschen deutlich zu verbessern verspreche. Die Menschen seien von Natur aus träge und würden es bevorzugen, in ihrem Sumpf stecken zu bleiben. Damit steht sie auf, holt ihr Gepäck und checkt an der Rezeption aus.
Ein Ausschnitt aus Die Schakalin von Sophie Stein und Carsten Ott hat mich gerade eben darauf aufmerksam gemacht. Sophie Stein ist im Sendegebiet des SWR geboren, in Mainz. Über Korrekturen, Reparaturen geht es also nicht nur hier in der Sendung, sondern ging es auch gestern schon und wiederum in dem Text von Sophie Stein. Doch mit welcher Art der Korrektur haben wir es denn hier zu tun, Wiebke Poromka?
Ja, Sophie Stein entwirft ein vielleicht gar nicht allzu futuristisches Szenario, eine Art kopernikanische Wende der Anthropologie, könnte man vielleicht sagen. Die Idee nämlich, man könne nicht nur körperliche Versehrtheiten korrigieren, sondern auch seelische. Eine der beiden Figuren, wir haben es gerade schon gehört, Cat, die betreibt ein Unternehmen, das verspricht, etwa kindliche Traumata umprogrammieren zu können, zu korrigieren. Vielleicht nicht so eine ganz überraschende Idee in unserer gegenwärtigen Therapie- und Selbstoptimierungsgesellschaft. Einfach nur eine nächste Weiterdrehung. Und Cat will eben zu diesen Korrekturen einen jungen Mann animieren, ihn zum Probanden machen. Es handelt sich dabei um eine Zufallsbekanntschaft, die sie im rumänischen Donaudelta macht. Und im Grunde klappt dieser Text so einen relativ einfachen Antagonismus auf, ne? Den von Natur und Zivilisation, von Natur und technischen Möglichkeiten, von Lebenswelt und instrumenteller Vernunft. Und Cat ist eben Vertreterin des Glaubens an die Möglichkeiten des technisch-medizinischen Fortschritts und Andrei wiederum Verfechter einer vermeintlichen Ursprünglichkeit. Er wiederum rät ihr immer wieder, sie solle doch mal Urlaub bei ihm im Dorf machen. Und sie wiederum ist eine Person, die selbst versehrt ist. Die kaut an den Fingernägeln, die hat Wunden, die ist unruhig. Und dieser Text, der hat so einen ganz schönen atmosphärischen Unterton, aber auch leider so einen moralisierenden Überbau, weil nämlich schon im Text selbst entlarvt wird, dass eben dieser Glaube an die technischen Möglichkeiten, an den technischen Fortschritt nicht funktioniert. Die Cat klappt nämlich auch immer wieder um in so etwas Animalisches.
Ja, relativ gemischt wurde er ja auch von der Jury aufgenommen, die Schakale in dieser Text. Welchen Eindruck hatten Sie denn von diesen ersten Interventionen, Carsten Otte? Sophie Stein ist ja angereist mit Fans, habe ich gehört.
Ja, ich glaube, wir haben hier den Auftritt der Jugend erlebt. Das ist eine 29-jährige Autorin, die mit einem Genre-Texte, muss man ja sagen, mit Science-Fiction daherkommt, mit Fantasy-Literatur, die übrigens, das sollte man vielleicht auch erwähnen, an den Ladenkassen doch recht beliebt ist. Kein Wunder, diese Autorin kommt mit Fans daher. Ich fand das recht unterhaltsam. Allerdings als Literaturkritiker muss man genau hinschauen und da merkt man natürlich, da ließe sich einiges noch lekturieren. Außerdem muss ich sagen, dass der, sagen wir mal, pseudotheoretische wissenschaftliche Überbau ein bisschen zu stark aufgetragen wurde. Klaus Kasperger, der neue Jurypräsident, hat ja auch darauf hingewiesen, dass dieser Text stark von Theorien lebt. Und ich glaube, das stimmt auch.
Ja, Jurypräsident tatsächlich oder Vorsitzender, das müssen wir noch klären bis morgen. Dann kam Hendrik Santo, geboren 1988. Ich sage jetzt mal nicht wo, sonst irre ich mich wieder. Geografisch von finnisch-britischer Herkunft, metaphysisch-jüdisch und literarisch im Spoken-Word-Bereich verortet. Er las seinen Text, der übertitelt ist, mit "Eine Treppe aus Papier", und der beginnt eben so.
Wir sind eine Summe aus Rohren. Sind gestapelter Stein, verputzte Mauer, ein Labyrinth aus Wand und Decke. Wir sind Treppen und Toiletten, Fensterglas und Müllversorgung, Tapete und Holz, die Briefkästen mit wechselnder Beschilderung, für uns ein Flimmerbild. Wir, das Signal, das uns bei Besuch durchfährt, bis es irgendwo in unserem Bauch klingelt. Wir sind der Mund, in den du deine Säuglinge trägst, aus dem du uns auf Bahren verlässt, das Echo von Sicherheit, Schuh, Stiefel, Sandale, Sneaker, Socke, der Duft gelungener Versuche, das Sonntagsmahl, die Tiefkühlpizza, der Rauchmelder. Weil eine Pfanne nicht beschichtet, der Ofen nicht gerichtet oder das heimliche Rauchen doch nicht so heimlich in unserem Atem, läuten Wecker.
Und das ist nur der Anfang des ersten mehrseitigen Satzes aus Hendrik Santos Text, den er heute Vormittag in Klagenfurt gelesen hat. Worin liegt denn diese eröffnende Atemlosigkeit, Carsten Otte?
Naja, es geht darum, dass wir hier eintauchen in ein Haus, in dem wir ständig die Echos der Vergangenheit hören. In den Wänden sind die Geschichten der Bewohner und Bewohnerinnen eingespeist, die von schrecklichen Verbrechen erzählen. Und das ist das Besondere dieses Textes. Wir schwirren gewissermaßen von einer Vergangenheit in die nächste. Und ganz ehrlich, selten hat ein Text mich so gepackt, weil er eine Urangst von mir angesprochen hat. Ich habe viele Wohnungen zur Miete bewohnt und so nach 2-3 Wochen habe ich mich immer gefragt, wer hat da bloß vorher gewohnt? Das kann man jetzt auf eine recht komische und kabarettistische Art und Weise bearbeiten, aber hier geht es um alles. Und er hat, das sollte man vielleicht gleich auch sagen, eine ungeheuer starke Form, einen Hymnus geschrieben, mit Gebetsanklängen vielleicht sogar. Und da haben wir schon einen großen, ja, sagen wir mal, sprachlichen Kosmos, der im Grunde genommen deutsche Vergangenheit, Verbrechensgeschichte erzählt. Und es gibt dann auch einen, sagen wir mal, Handlungsbogen in diesem Hymnus. Den sollte man vielleicht nicht verraten. Aber das ist ein Text, der auch in der Jury, wie ich fand, zu Recht gut besprochen wurde.
Ein Lied kann eine Mauer sein, sang Rocco Schamoni vor fast 20 Jahren. Doch welche Treppe aus Papier wird hier gebaut, Frau Poromka?
Carsten Otter hat es gerade schon angedeutet. Es ist auf jeden Fall eine Treppe, die die Jury auf so ein gewisses Begeisterungsniveau klettern ließ. Und ich steige da gern mit. Und das ist ja ganz interessant wirklich, wie da nicht einfach ein Haus zum Sinnbild der Geschichte, der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts wird, sondern die einzelnen Materialien, die Heizkörper, die Dielenböden, das werden Speichermedien. Das heißt, da spricht nicht ein kollektives Unbewusstes, sondern wir hören im Grunde das Verdrängte, das Vergessene, das sich abgelagert hat in den Materialien. Und ganz interessant finde ich, es gibt ja immer diese kleinen Porträtfilme am Anfang, und da hat Hendrik Santo ein bisschen auch auf seinen auch ungarischen Hintergrund verwiesen und auch auf die Literaturtradition, in der er vielleicht steht. Und das kann ja, das ist in den vergangenen Tagen ein paar Mal passiert, das kann ja ein bisschen oder gemacht worden von Autoren, das kann ja auch nach hinten losgehen, weil man so die eigene Fallhöhe natürlich damit festlegt. Und hier musste ich tatsächlich sagen, dass ich will jetzt nicht Hendrik Santo neben Peter Norder stellen, aber ich musste tatsächlich an die Schauergeschichten denken, an dieses Dorf, was Peter Nordasch erzählt, auch als eine Komposition, als eine Symphonie, als einen Chor, der sich aus verschiedenen Stimmen zusammensetzt. Und etwas Ähnliches, muss man sagen, das macht doch Hendrik Santo auch. Ich bin auch sehr begeistert von diesem Text.
Also möglicherweise ein Favorit auf einen der Preise. Jedenfalls vor der Mittagspause las er noch eingeladen von Philipp Tingler, der gelernte Einzelhandelskaufmann Dennis Pfabe aus Köln. Und so war sein Vorstellungsvideo auch ein Blick in den Arbeitsalltag. Die Möglichkeit einer Ordnung heißt ein ebenfalls von Arbeit erzählender Text. Und man denkt natürlich sogleich an den Schlusssatz von Reinhard Götz, Debütroman Irre, der ja auch das Verhältnis von Arbeit und Ordnung, von Unordnung und Punk in dem Fall auch verhandelt. Wir hören kurz hinein in Dennis Pfabes Baumarkttext.
Ich hielt dem jungen Mann mit der Weste, der vor dem Regal mit den Schmiermitteln stand, meinen Korb hin und erklärte ihm das Problem. Ich sagte ihm, dass ich die Schlafzimmertüre ölen müsse, da meine Frau seit unserer Rückkehr so viel schlafe und ich grässliche Angst hatte, sie durch das Geräusch zu wecken. Dieses Geräusch, das diese dämliche Tür machte, wenn ich mich nachts aus dem Zimmer schlich und in unserem Haus herumtrieb. Wir vor allem meine Frau natürlich, brauchten jetzt so viel Ruhe wie möglich, hatte es geheißen. Dämliche Tür, wiederholte ich und lachte kurz auf, wie man es beim Smalltalk macht und dabei nicht sein echtes Lachen nimmt, sondern eine Plastikversion davon.
Ein Ausschnitt aus Die Möglichkeit einer Ordnung von Dennis Pfarre. Keine Arbeiterliteratur, obwohl es sehr viel um Arbeit geht. Wie würden Sie diesen Text einsortieren, Frau Poromka?
Ja, dieser Text sortiert sich selbst recht mustergültig ein in die Tradition der Trauerarbeitsliteratur, würde ich sagen. Dass der Erzähler in einem Baumarkt sich befindet, das haben wir schon gehört, aber er arbeitet natürlich nicht, sondern probiert, seine Trauer in den Griff zu bekommen. Am Anfang dieses Textes steht gleich ein Todesbild, am Ende steht auch eins. Ich zitiere mal kurz das vom Anfang, da heißt es, ein bisschen stellte ich mir das Ende so vor, ein bisschen stellte ich mir das Ende so vor, obwohl das Bild, das auf das Licht zugehend ja so abgegriffen war, wie die an den Regalen angeschraubten Fernbedienungen der Energiesparlampen im Nachbargang. Also der geht durch so einen Gang und hat im Grunde das Gefühl, er geht auf den Tod zu und am Ende dieses Textes kriecht er dann tatsächlich oder imaginiert in ein Regal und begräbt einen toten Frosch, der da in einer Mausefalle liegt. Was tatsächlich passiert ist, das wird dann aber relativ schnell klar zwischen diesen beiden Todesbildern, ist, dass ein Kind verloren wurde, 4 Monate vor dem eigentlichen Geburtstermin. Die Frau liegt zu Hause, trauert allein, der Mann hält das offenbar nicht aus und geht sozusagen als Ersatzhandlung in diesen Baumarkt und probiert dieser Trauer auszuweichen oder auch eine Ordnung wiederherzustellen. Und man musste natürlich sofort denken an den Text, den wir gestern gehört haben von Tian Sila, wo der Vater des Protagonisten, des Erzählers, defekte Elektrogeräte sammelt, um sie zu reparieren, weil er eben seine eigene Versehrtheit, die durch Kriegstraumata hervorgerufen wurden, nicht heilen kann.
Die Analogie finde ich sehr, sehr gut. Nur läuft es hier natürlich andersrum. Hier soll ein altes Haus, das die Familie übernommen hat von den Eltern, renoviert werden. Und er läuft dann durch den Baumarkt und sucht nach Materialien, die jetzt ein neues Heim gestalten sollen. Das kann natürlich nicht funktionieren auf der materialen Ebene. Das Bild des, oder sagen wir, der Raum des Baumarktes, der ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Symbolbild für unsere Gesellschaft, weil man da ja reinkommt und glaubt, man könne sein Leben und seine Heimstatt gestalten zu einer Art Paradies, und das funktioniert dann nicht. Und es ist im Grunde genommen dann auch kein Wunder, dass er die vielen Zettelchen, die Auftragsbestätigungen zerreißt und damit auch den Traum vom perfekten Heim, den es in seinem Fall halt auch nicht geben kann, nach dem Verlust des Kindes, eben sich verkriecht. Und mir hat dieser Text übrigens sehr, sehr gut gefallen, weil er bei sich bleibt. Und die Jury hat das, glaube ich, auch pointiert gesagt. Das ist mal ein Text, der wirklich in sich abgeschlossen ist.
Ja, aber eben zu sehr verfugt, ne, und zu gut verputzt. Mir war da so ein Stück zu glatt.
Zu weil viel Mörtel. Könnte man dem gegen den Text einwenden? Ich sehe das auch so. Aber ich war mal froh, dass das ein Text war, der geschliffen war, wo die Bilder stimmten und wo es einen Spannungsbogen gab. Es ist nahezu klassisch erzählt, könnte man sagen.
Ja, aber eben kein Spannungsbogen, weil am Anfang schon das Todesbild steht. Es steht am Ende und man weiß, wofür diese beiden Todesbilder stehen. Das ist
endlich ein Dissens. Endlich ein Dissens und vielleicht jetzt auch zu bei der Autorin, über die wir jetzt sprechen werden. Nach der Mittagspause ging es weiter ab 13.25 Uhr. Da trat dann auf Olivia Wenzel, 1985 geboren, Musikerin, diplomierte Kulturwissenschaftlerin, Performerin und Autorin. 2020 erschien von ihr der Roman 1000 Serpentinen Angst. Und Hochleistung Baby heißt ihr Bachmann-Text, der am Anfang berichtet.
Ich taste mich über das Biografische heran. Seine aus Mali eingewanderten Eltern, das Aufwachsen in einem Pariser Vorort, die beengten Wohnverhältnisse, das fantastische Essen der Mutter, die unendlich harte Arbeit des Vaters, die Vereine, bei denen er spielte, die wichtigsten Trainer, die Transfers, die Ablösesummen, teils in Millionenhöhe, die Siege, die Niederlagen. Unsere ersten 20 Minuten geben nichts her, das nicht auch online zu finden wäre. Als ich frage, was er damals von Özils Move gehalten habe, Rassismus im Fußball öffentlich zu kritisieren, reagiert er schulterzuckend. Useless.
Mesut Özil im Fußball-EM-Sommer, einen Tag bevor Deutschland im Achtelfinale spielt. Useless in Olivia Wenzels Text mit einigen englischen Sätzen und eben mit ganz viel Fußball. Deshalb müsste die erste Frage eigentlich an unseren Werder Bremen-Fan in der Deutschlandfunk-Redaktion gehen, an Wiebke Poromka. Doch ich wende mich ausnahmsweise an den passionierten Tennisspieler Carsten Otte. Welche Höchstleistung verhandelt Olivia Wenzel denn zunächst in ihrem Text?
Ja, zunächst geht es tatsächlich um Fußball, um die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass so ein erfolgreicher Spieler jetzt nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld ist und Bootstouren für Touristen anbietet. Und da geht es dann um die Frage, was ist da passiert? Und die nächste Höchstleistung, die kommt eigentlich klar um die Ecke schon gebogen. Denn wir haben es hier nicht nur mit einer Interviewsituation zu tun, sondern auch um einen, wie soll ich sagen, eine Annäherung. Das führt dann auch gleich zum zweiten Teil des Textes, eine Art Fiebertraum, in dem dann die beiden auf eine Art Insel landen. Und dann geht es da kommt es zu einer ganz anderen Höchstleistung. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf.
Nein,
da habe ich die schon erzählt.
Denn dazu haben wir tatsächlich auch noch ein Hörbeispiel, denn Hochleistung Baby schwingt dann irgendwann ab in diese Richtung.
Bei sinnlos baumelndem Glied müsse sie direkt an ihren ersten Penetrationssex nach der Geburt denken, sagt eine andere und trinkt einen Schluck Wein, so circa ein halbes Jahr danach. Das sei gewesen, als werfe jemand eine Wurst in den Hausflur. Ich will euch auch was erzählen, ruft eine über unser Gelächter hinweg. Ist echt eine Empfehlung. Ich habe letztens an einem Workshop teilgenommen, unnormal. Da saßen wir alle im Kreis mit gespreizten Beinen und haben unsere Vulva im Spiegel angeschaut, später zusammen masturbiert. Das ist absurd, entspannt abgelaufen, bisschen so wie Sauna. Für den nächsten Kurs bin ich schon angemeldet. Gangbang als feministische Praxis. Hat wer Interesse?
Gangbang als feministische Praxis, höchst unterhaltsam, verknüpft Olivia Wenzel Mutterschaft mit Sexualität, also gesellschaftlich erwartete Fürsorge mit Begierde. Wird hier ein Tabu gebrochen, wie von Jurymitglied Mito Sanyal direkt im Anschluss an diese Lesung konstatiert?
Das würde ich schon sagen, weil eben so dieser weibliche Begehrensraum, der da aufgemacht wird, eben nicht zum klassischen Bild der stillenden Mutter passt. Und was ich noch einen viel größeren Tabubruch eigentlich finde, ist, dass das mit einem ungeheuren Witz passiert. Also die Mütter lachen ja nicht nur über diese Vorstellung des Mannes, der da mit baumelndem Glied an der Toilette steht, sondern ich muss über diese Bilder auch lachen. Und auch diese Annäherung an den Fußballer, allein schon das Gespräch mit dem Fußballer, es ist ja die Frage, ist das überhaupt ein Fußballer oder ist das vielleicht einfach nur eine Frau, die unklassischerweise oder vielleicht klassischerweise einen Fußballer als Idealbild hat, und muss man mit so einem Fußballer dann gerade auch identitätspolitische Debatten führen und Interviews führen, wie es hier gemacht wird? Das hat alles so eine, das schrammt immer so kurz an so einem Witz vorbei und an einem, tatsächlich ist das ja kein Text, der mit so einem politischen Furor geschrieben ist. Auch keiner dieser Müttertexte, gibt es ja auch einige in letzter Zeit, die natürlich Recht haben in dem, was sie einfordern, aber die mit so einem gewissen Ernst geschrieben sind. Und das hier ist ein Text, der mit Effekt und Pointe arbeitet. Und ich finde, das funktioniert extrem gut. Das ist sehr überraschend.
Ja, das ist die Frage. Es ist ein starker Effekttext, der natürlich versucht, diese identitätspolitischen Muster zu unterlaufen. Ich glaube, er schafft es nicht. Er bleibt an ihnen kleben. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die sprachlichen Möglichkeiten der Autorin doch enorm eingeschränkt sind. Da glitzert Sand wie Rohrzucker. Es gibt so viele unglaublich schiefe oder schreckliche oder langweilige oder zu offensichtliche Vergleiche. Abgesehen davon gibt es hier so einen Wettbewerb der Buzzwords von Race und Gender, und am Ende dachte ich mir, ja, jetzt muss auch noch der Umweltschutz vorkommen. Das wird zusammengequirlt und manchmal ist es komisch, ja, aber manchmal ist es auch einfach nur das Abholen vom nächsten Thema. Ich finde das unterm Strich fast nicht zu ertragen.
Da sind Sie beinahe entsetzt. Ne? Sie gucken zumindest so, Frau Poromka. 20 Sekunden haben Sie noch in dieser Sendung, um zu intervenieren.
Ich glaube, das ist eben das Interessante, dass diese ganzen Themen aufgegriffen werden, aber eben in so einen surrealen Fiebertraum eingewoben werden und dadurch.
Das ist eine erzähltheoretische Ausrede. Natürlich ist das irgendwie Fieber, das stimmt natürlich.
So, bevor wir jetzt zur Erzähltheorie kommen, ihr Lieben. Die Sendung ist schon fast vorbei. Olivia Wenzel hat auch noch interveniert am Ende der ganzen Diskussion. Wir haben es hier also mit einem Debattenbeitrag zu tun. Mal schauen, wie er übermorgen bei den Preisen abschneiden wird. Es hat er noch gelesen, Kaschka Briella aus ihrer Geschichte Der Kakerlakenschwarm. Zu der kamen wir nicht mehr. Morgen geht's dann weiter mit den 4 abschließenden Lesungen beim Bachmann-Wettbewerb im österreichischen Klagenfurt. Vielen Dank an meine Gäste Wiebke Poromka und Carsten Otte. Hier folgt nach den Deutschlandfunk-Nachrichten Forschung aktuell aus dem ORF-Landesstudio Kärnten verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.